wir befinden uns schon seit einigen Wochen auf der ersten Missionsreise. Das heißt eigentlich nicht, wir sind auf der Missionsreise, sondern im Geist begleiten wir den Paulus und den Barnabas auf ihrer ersten Reise. Und von ihrer Heimatgemeinde in Antiochia aus wurden sie ausgesandt in das größte Unternehmen der Weltgeschichte, nämlich in die Weltmission. Und die erste Missionsreise führte sie nach Zypern, das haben wir schon gehört, und dann nach Kleinasien, das ist die heutige Türkei. Und Paulus und Barnabas tun im Prinzip immer nur das eine, sie verkündigen das Evangelium. Und was ist das Evangelium? Auch das haben wir schon gehört. Das Evangelium ist eine Person. Die frohe Botschaft ist Jesus Christus. Und das steht bei den beiden immer ganz klar im Zentrum. Jesus ist das Evangelium. Und was die beiden Missionare unterwegs erleben, das ist auch immer ähnlich. Das Evangelium ist eine Kraft, ähnlich wie bei einer Kernspaltung in einem Atomreaktor. Wenn dort Atomkerne beschossen werden mit Neutronen, dann werden sie gespalten und es kommt zu einer Kettenreaktion. Und wo immer die Apostel mit dem Evangelium hinkommen, da werden Menschengruppen gespalten. Die einen werden ergriffen von Jesus, und die anderen antworten mit massiver Ablehnung. Und je länger Paulus und Barnabas sich auf dieser Reise befinden, umso klarer, umso deutlicher kommt es heraus, dass die Feindschaft auch zunimmt. Nicht nur die Freunde des Evangeliums. In Ikonien, da heißt es, wurde die ganze Stadt auseinandergerissen, in zwei Teile. Die Stadt spaltet sich in zwei Lager. Und jetzt greift der Stadtrat ein, dort in Ikonion, und sie möchten die zwei Apostel steinigen. Paulus und Barnabas bekommen das mit und sie flüchten nach Lystra, und jetzt sind wir dort, wo es heute weitergeht, in Apostelgeschichte 14. Und was tun Paulus und Barnabas in Lystra? Sie verkündigen wieder das Evangelium. Was sollten sie anderes tun? Dort gab es wahrscheinlich keine Synagoge, von daher stellen sie sich wahrscheinlich irgendwo am öffentlichen Ort auf, an einem Stadtplatz, und dort reden sie wieder von Jesus. Und jetzt lese ich in Apostelgeschichte 14 die Verse 7 bis 18. Und sie verkündigten dort das Evangelium, Paulus und Barnabas. Und dort in Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war und niemals hatte gehen können. Dieser hörte den Paulus reden, und als der ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, da sprach er mit lauter Stimme: Steh aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als aber die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und sprachen auf Lykaonisch: Die Götter sind Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus, dessen Tempel sich vor der Stadt befand, brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte samt dem Volk opfern. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider und eilten zu der Volksmenge und riefen und sprachen: Ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr. Und wir verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Er ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Und obgleich sie dies sagten, konnten sie die Menge kaum davon abbringen, ihnen zu opfern. Wenn wir den Text kurz überreißen: Ein einzelner der richtig glaubt, wird einer Masse gegenübergestellt, die im Glauben völlig falsch liegen. Die eine hat das Evangelium begriffen und ergriffen und die anderen haben sich am Evangelium vergriffen. Die eine hat das Evangelium gehört und es richtig beurteilt, die anderen haben die gleiche Botschaft gehört und kommen zu einem ganz anderen Urteil. Es geht hier einerseits um die Macht des Evangeliums, andererseits aber auch um einen Missbrauch. Und so möchte ich die Botschaft heute einteilen. Das erste ist eine Ermutigung und das zweite eine Warnung. Die Ermutigung heißt, das Evangelium hat die Macht, dein Leben zu verändern. Und die Warnung heißt, dass du hast die Macht, das Evangelium zu verändern. Wenn das Evangelium uns hat, dann ist es richtig. Aber wenn wir das Evangelium haben, dann liegt der Missbrauch schon fast auf der Hand. Und deswegen muss ich nicht das Evangelium mir unterordnen, sondern ich möchte mich dem Evangelium unterordnen. Das erste, das Evangelium hat die Kraft, dein Leben zu verändern. Ich lese nochmal die Verse 7 bis 10. Und sie verkündigten dort das Evangelium. Und es saß ein Mann dort mit gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war und niemals hatte gehen können. Dieser hörte den Paulus reden und als der ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, steh aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Das, was hier geschieht von der Reihenfolge her ist, zuerst hat Paulus verkündigt. Und du weißt, was er verkündigt hat, oder? Ich denke, wenn wir alle Predigten durchlesen von Paulus in der Apostelgeschichte, dann weißt du, was er verkündigt hat. Das Erste, was er tut, dass er predigt. Vielleicht standen die meisten da, aber nur einer sitzt. Einer sitzt deswegen, weil er noch nie in seinem Leben gestanden hat. Es war ein ganz hoffnungsloser Fall. Und deshalb, der Lukas war ja Arzt, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, deswegen beschreibt der Lukas das relativ ausführlich. Gell? Er beschreibt es gleich dreifach und er sagt, er war kraftlos an den Füßen, er war lahm von seiner Geburt an und er war noch niemals gelaufen. Und der Paulus predigt und der Lahme hört das Evangelium vom Heiland und der Lahme glaubt, und der Paulus sieht seinen Glauben. Frag mich, wie konnte er den Glauben sehen? Und dann fordert er den Lahmen auf, diesen Glauben, den der Paulus gesehen hat, zu demonstrieren und sagt, steh auf, stell dich auf deine Füße und geh. Und der Lahme steht auf und geht. Das erste Mal in seinem Leben. Das Evangelium hat hier eine doppelte Wirkung. Ich denke, es hat immer diese doppelte Wirkung. Das Erste, es weckt den Glauben. Wo vorher nichts war, die hatten vorher nie von Jesus gehört. Es weckt den Glauben. Und das Zweite aber, es bewirkt auch Heilung. Das heißt, es möchte, dass dieser Glaube irgendwo nach außen bringt. Dass er etwas in meinem Leben demonstriert. Und wenn es sein muss, durch ein Zeichen. In der Übersetzung hier kommt nur der Glaube an die Heilung rüber. Gell? Da heißt es in Vers 9, im zweiten Teil, und als Paulus sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Aber ich glaube, wir dürfen das schon hineinlesen, bevor der Lahme an die Möglichkeit, an eine Heilung glaubte, glaubte er zuvor schon an den Heiland. Bei der neuen Genfer Übersetzung kommt es so raus zu übersetzen, dieser Mann war unter den Zuhörern, als Paulus das Evangelium verkündigte. Paulus blickt ihn aufmerksam an und als er merkte, dass der Gelähmte Vertrauen zu Jesus hatte und dass er überzeugt war, er könne geheilt werden, sagt er mit lauter Stimme, steh auf. das Vertrauen zu Jesus und dass der Glaube Auswirkungen hat auf mein Leben, dass ich jetzt Glaubensschritte mache, das alles wirkt ein und dieselbe Botschaft. Und es wäre schon komisch, wenn du sagst, ich glaube an Jesus und das war das Einzige, was du in deinem Leben bisher erlebt hast. Wenn dieser Glaube nie Konsequenzen oder nie praktische Auswirkungen hatte auf dein Leben. Wenn wir die Botschaft von Jesus weitersagen, ich weiß nicht, wie es beim Thomas war, dem Turnlehrer gegenüber, vielleicht passiert das manchmal mit ganz zittriger Stimme und mit wackeligen Beinen, aber dann dürfen wir nie das eine unterschätzen, dass Gottes Wort in sich wirksam ist. Das, was ich draus mache, was ich rede, das ist nicht das Wesentliche. Von daher sind die Verse, die ich zitiere, oder das, was ich aus der Heiligen Schrift lese, ist wichtiger als das, was ich hier sage von vorne. Paulus sagt im Römerbrief, demnach kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch Gottes, aus Gottes Wort. Und das ist mein Wunsch heute Morgen oder immer, wenn ich hier stehe, dass wenn ich Gottes Wort hier weiter sage, dass es Glauben wirkt. Vielleicht bei dem einen ersten Mal Glauben an den Jesus, an den Heiland und bei dem anderen vielleicht Glauben, wieder aufzustehen und Schritte zu tun. Aber die Predigt fordert Glauben. Das Wort Gottes hat die Macht, zum Glauben zu führen. Wir dürfen das dem Wort Gottes zutrauen. Aber die Kräfte, die Gott in sein Wort hineinlegt, ich bin im Prinzip nur der Kanal, gell? Und ich möchte, dass dieses Wort durch diesen Kanal fließt. Er möchte dich gebrauchen, um sein Wort irgendwo weiterzugeben und weiterzutragen. Aber du musst wissen, ich bin nur der Kanal. Die Kraft selbst liegt ja nicht an mir, sondern es ist sein Wort. Hebräer 4, Vers 12 gefällt mir so gut, wo es heißt, Gottes Wort ist wie ein Schwert, ein zweischneidiges Schwert. Es dringt durch. Es trennt das Seelische vom Geistlichen. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen. Der Stephanus hat das Evangelium gepredigt und dann heißt es, es bohrte sich in ihre Herzen, in die Herzen der Zuhörer. Und wir dürfen dieses Wort weitergeben. Und wir sollten nie irgendwelche Bibelverse irgendwo so nebenbei behandeln. Wenn hier in der Gemeinde Geburtstagskinder beglückwünscht werden und die bekommen einen Geburtstagsvers, ein Vers aus der Bibel, dann ist das doch nicht einfach nur eine nette Tradition. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Sondern es ist ein Wort Gottes, das dir zugesprochen wird. Wir müssen lernen, mit Gottes Wort zu leben. Nicht nur das alles zu wissen, irgendwie in unseren Kopf reinzubringen, sondern es in Anspruch zu nehmen. Es hat die Kraft, dein Leben zu verändern. Und der Lahme, der hat noch gar nicht viel gewusst von Jesus, gell? Was war denn sein Evangelium? Der hat gewusst, Jesus ist der Retter und er hat gewusst, Jesus kann retten. Mehr hat er nicht gewusst. Jesus kann mich retten. Er kann mich heilen. Und jetzt fragt er sich, wird er mich heilen? Und sein Blick geht wahrscheinlich zu Paulus. Wird er? Und Paulus sieht seinen Glauben in seinen Augen. Und Paulus sagt, steh auf und demonstriere deinen Glauben. Stell dich auf deine Beine. Und jetzt erlebt dieser Lahme, wie ihn Jesus nicht nur geistlich, sondern auch körperlich retten kann. Ganz praktisch. Und da beschämt mich dieser einfache Mann, dieser lahme Mann da in Lystra. Er beschämt mich in der Hinsicht, wo ich oft weiß über alle theologischen Spitzfindigkeiten, aber womöglich schon längst das herzliche Vertrauen zu Jesus verloren habe. Das Vertrauen, das mich praktisch Schritt für Schritt vorwärts bringt im Alltag, morgen am Montag und übermorgen am Dienstag. Sprich nur ein Wort, sagt der Hauptmann zu Jesus, so wird mein Knecht gesund. Ein Wort, das du in deinem Herzen verstehst, ist mehr wert als eine hundertseitige Ausarbeitung, die du dir irgendwie in deinem Kopf zusammengebastelt hast. Wir möchten nicht falsch verstanden werden. Mir ist es wichtig, die Zusammenhänge in der Schrift zu erkennen und die ganze Bibel zu lesen und alles zu sehen. Das habe ich auch immer wieder betont. Aber es ist Gott genauso wichtig, in aller Einfachheit, in aller Schlichtheit dieses Wort zu glauben. Sonst haben wir eine fromme Orthodoxie, aber kein lebendiges Leben mehr in Christus. Das Evangelium will seine Kraft bezeugen in deinem Leben. Es will, dass es zu dieser Doppelwirkung kommt. Einmal, dass es Glauben bewirkt an Jesus, dass du hochdenkst von den Heiland, dass er dein Retter wird, sofern er es noch nicht ist. Und das Zweite will das Evangelium deinem Glauben Zeugnis geben. Ein praktisches Zeugnis, das gesehen wird in dieser Welt. Markus 16, Vers 20 heißt es, sie gingen hinaus und predigten allenthalben und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte sein Wort mit darauf folgenden Zeichen. Das heißt ganz einfach im Prinzip übertragen, das verkündigte Wort hat Folgen. Und wenn es keine Folgen hat, dann weiß ich, dann liegt es nicht an diesem Wort. Dann muss es an irgendetwas anderem liegen. Aber Paulus und Barnabas machen hier in Lystra nicht nur die Erfahrung, dass das Evangelium die Macht hat, Menschen zu verändern, sondern sie machen auch die Erfahrung, dass Menschen das Evangelium verändern. Sie machen hier jetzt auch die Erfahrung der Religion. Die Macht der Religion. Und diesmal nicht die Religion der Juden, sondern jetzt ist es die Religion der griechischen Götterwelt. Die Religion der Juden, die setzt auf Feindschaft, gell? Aber die Religion der griechischen Götterwelt, die setzt auf Vereinnahmung, Ökumene sozusagen. Und das war eine ganz neue Erfahrung. Wir haben die Macht, das Evangelium zu verändern. Und das heißt Missbrauch. Das Evangelium zu missbrauchen. Vers 11 bis 18. Als aber die Volksmenge das sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und sprachen auf Lykaonisch. Die fallen jetzt auch plötzlich in ihrer Aufregung in ihren Dialekt zurück. Das passiert mir manchmal in der Predigt, wenn ich so aufgeregt bin, dass ich plötzlich nicht mehr Hochdeutsch rede, im Dialekt verfall. Und dann rede ich so richtig bayerisch und dann wird es so sein wie bei Paulus und Barnabas, das so war, dass mich einige hier nicht mehr verstehen. Und ich kann es nur so erklären, dass der Barnabas und Paulus so lange zuschauen, sie haben einfach nicht mehr verstanden, was jetzt vor sich geht, weil die plötzlich in ihrem Dialekt reden. Und sie sprachen auf Lykaonisch, die Götter sind menschengleich geworden und zu uns herabgekommen. Und der Priester des Zeus, dessen Tempel sich vor der Stadt befand, brachten Stiere und Kränze an die Tore und wollten samt dem Volk opfern. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, wahrscheinlich wurden sie jetzt gedolmetscht, zerrissen sie ihre Kleider und eilten zu der Volksmenge und riefen und sprachen, ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr und verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, das Meer und alles, was darin ist. Und er ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt, mit Speise und Freude. Und obgleich sie dies sagten, konnten sie die Menge kaum abbringen, ihnen zu opfern. Die Menschen von Lystra, die wuchsen mit folgender Geschichte auf. Wie hier im bayerischen Volk auch viele Menschen mit Geschichten aufwachsen, religiösen Geschichten. Und die Geschichte von den Lystranern, die prägte ihr Leben und die prägte ihre Religion. Sie glaubten, die Götter leben irgendwo weit weg auf den Bergen. Und die Hauptgötter wohnen da oben auf dem Olymp, über 3000 Meter hoch, bei der Stadt Thessalonik. Und dort auf diesem Berg wohnt der größte Gott Zeus, beziehungsweise anderer Name ist Jupiter. Dort leben die größten Götter. Und jetzt glaubten die Leute in Lykaonien folgende Legende. Die Götter Zeus, der Zeus und sein Bote Hermes, das war sein Bote, seine ausführende Kraft, ähnlich wie bei Mose und Aaron, gell? Die Götter Zeus und Hermes, die verkleideten sich eines Tages als Menschen und sie besuchten das Bergland in Lykaonien. Und sie gingen dort von Haus zu Haus, aber keiner erkannte sie als Zeus und Hermes. Und sie klopften an und bitteten um Einkehr und keiner nahm sie auf. Nur ganz am Ende, nach ihrer langen Reise, nahm sie ein älteres, armes Ehepaar auf und sagte, ihr seid herzlich willkommen. Und durch diese Aufnahme verwandelte sich ihre kleine Hütte in einen Palast voller Gold und Marmor. Und diese Geschichte war in den Köpfen von diesem Volk drin. Und jetzt kommen Paulus und Barnabas daher, gell? Als Fremde. Waren noch nie in Lystra. Und sie sind zu zweit. Wie Zeus und Hermes. Und Barnabas ist eher zurückhaltend wie Zeus. Und der Paulus, der handelt und spricht wieder Bote Hermes. Und noch dazu reden sie von seltsamen Ereignissen und tun Zeichen, die kein Mensch tun kann. Und damit war für die Lystraner alles klar. Der Zeus und der Hermes sind zu uns zurückgekommen und sie geben uns eine zweite Chance. Und der Gedanke ist ja ganz logisch, gell? Jetzt bloß nicht nochmal den gleichen Fehler machen und sie nochmal ablehnen. Jetzt müssen wir sie als Götter verehren. Und entsprechend handeln sie jetzt auch, gell? Die Leute von Lystra haben vorher die Predigt von Paulus gehört und ich glaube, so wie wir Paulus kennen, sein Wort war eindeutig und ganz klar. Es war klare Botschaft. Und als die Apostel merken, was da jetzt vor sich geht, schreien sie es nochmal hinaus und sagen, wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr, wir sind doch keine erhobene Rasse, wir sind genauso wie ihr auf gleicher Ebene. Und wir verkündigen euch doch gerade das, dass ihr euch von euren nichtigen Götzen bekehren sollt, hin zu dem einen lebendigen Gott. Das war doch unsere Botschaft. Und das macht mir eines deutlich. Eine klare, deutliche Botschaft schützt vor Missbrauch nicht. Es ist schwer, etwas aus den Köpfen der Menschen herauszukriegen, was sich von Kindheit an in ihnen verankert hat. Was sich tief eingeprägt hat. Und ich denke, viele Menschen hier bei uns in Oberbayern, die so geprägt sind von ihrer Religion von Kindheit an, aber die ganz unempfänglich sind für das eigentliche Evangelium. Im 2. Korintherbrief sagt der Paulus einmal in Kapitel 10, er sagt, wir kämpfen. Aber wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wehe uns, wenn wir so kämpfen. Wir kämpfen nicht mit dem Schwert. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Aber er sagt, wir kämpfen gegen Festungen von Gedanken, gegen Trugschlüsse, die sich in den Gehirnen von uns Menschen eingehängt haben. Und die gilt es zu zerstören. Und deswegen ist es immer ein Wunder, wenn sich ein Mensch aufrichtig zu Gott bekehrt. Das ist ein Wunder. Wenn wir das Evangelium von Jesus klar und deutlich weitersagen, dann ist es noch keine Garantie, dass am Ende was Vernünftiges herauskommt. Das ist keine Garantie. Der Paulus und Barnabas, die schauen sich wahrscheinlich ganz ratlos an, gell? Sehen das Treiben von den Lystranern und sagen, was geht denn hier ab? Haben die nichts verstanden von dem, was wir vorher verkündigt haben? Haben die nur Bahnhof verstanden? Das Einzige, was sie wohl verstanden haben, war das Wunder, das sie gesehen haben. Und ich glaube, sowas kann uns auch passieren. Ich habe mich erinnert an einen Hauskreis, das ist schon 17 Jahre oder 18 Jahre her, da war ich in einem kleinen Hauskreis dabei und dann hat uns eines Abends ein Mann besucht, der sah furchtbar traurig aus, also war total zerstört, der war seelisch ein Wrack. Ich sage jetzt seinen Namen nicht. Aber mit seiner Frau waren wir immer wieder mal in Kontakt und trotzdem hat seine Frau die Scheidung eingereicht. Es waren Kinder da in dieser Familie von 4 bis 15 Jahren. Und dieser Mann konnte den Gedanken an die Scheidung einfach nicht verkraften. Es hat ihn so zermürbt und aufgerieben, dass er wirklich körperlich fertig war. Und er war an diesem Abend bei uns im Hauskreis dabei. Und wir hatten Apostelgeschichte 16, die Bekehrung des Kerkermeisters. Und irgendwie hat es gepasst, gell? Weil die Situation bei ihm war ganz ähnlich. Er sieht, dass die Gefängnistüren aufspringen, da kommen wir erst hin, aber ich greife ein bisschen vor. Und er denkt, alle Gefangenen sind weg. Und wenn die Gefangenen weg sind, dann bin ich meinen Job los, meine Familie, alles ist weg. Und er sieht nur noch einen Ausweg und sagt, ich bring mich um, er greift zum Schwert. Und in dem Moment schreit der Paulus aus der Zelle heraus und sagt, tu dir nichts an, wir sind noch alle da. Und dann hört er das Evangelium und er bekehrt sich zu Gott und er wird ein froher Mensch mit seiner ganzen Familie. Das war das Thema von dem Abend. Und dann, als die anderen nach Hause gingen, wir saßen dann noch länger beieinander, der Hauskreisleiter und dieser Mann, und wir haben miteinander geredet, wir haben miteinander geweint, nochmal diese Geschichte gelesen. Und am Ende steht der Mann auf, mit einem frohen Ausdruck in seinem Gesicht, und er sagt erleichtert, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Ich muss einen Anfang mit Gott machen. Und ich bin von diesem Abend auch erleichtert nach Hause gefahren. Habe im Auto noch Gott gedankt, dass er es so geführt hat, gell? Die Hiobsbotschaft kam aber dann am nächsten Tag. Dieser Mann ist in das nächste Waldstück gefahren und hat sich dort in seinem Auto vergast. Und mein Gedanke war sofort, Mensch, was haben wir bloß falsch gemacht? Was hat er am Abend zuvor überhaupt verstanden? Von all dem. Ich frage mich das manchmal auch bei einer Kinderlektion, gell? Dass ich mich frage, wo sind die Kinder jetzt? Sind die da überhaupt noch dabei? Haben sie noch den Faden oder sind sie irgendwo hängen geblieben? Ich habe mal eine von den ersten Kinderstunden, die ich gehalten habe in Neulussheim, da ging es um Abraham und Isaak, wie sie auf den Berg Moria ziehen, wie Gott dem Abraham eine Prüfung stellt, ob er bereit wäre, seinen Sohn zu opfern, aber Gott wollte nie, dass Abraham seinen Sohn opfert. Und ich habe das erzählt und die Kernbotschaft war immer, Gott hat einen Ersatz gesucht und es war der Witter. Er möchte nicht, dass wir Menschen uns gegenseitig was antun, deswegen hat er alles genommen und er hat alles getragen und ans Kreuz gebracht, damit wir den Frieden und das Heil und die Rettung in ihm haben. Das war die Botschaft. Aber einige Tage später ruft mich eine Mutter an, voller Entrüstung, und sie macht mich fertig am Telefon und sagt, was hast du meinem Sohn erzählt? Er hat jetzt wieder Albträume, er nässt wieder ins Bett ein. Was hast du ihm erzählt? Und sie sagt dann, ich sag dir, was du ihm erzählt hast. Du hast ihm gesagt, dass Abraham seinen Sohn absticht. Und ich habe mir gedacht, was ist passiert? Womöglich ist der Junge irgendwo hängen geblieben, er hat mittendrin in der Lektion abgehängt. Vielleicht hat er sich in Gedanken ausgemalt und das noch gesehen, dass der Abraham sein Messer zieht. Aber den Rest hat er nicht mehr mitbekommen. Und gerade in solchen Situationen merke ich, wie wichtig das Gebet ist. Eine klare Botschaft zu bringen ist das eine, aber dafür zu beten, das ist wichtiger als alle Vorbereitung. Weil es ein geistlicher Kampf ist. Wir stehen nicht irgendwie im neutralen Raum. Und deswegen ist es mir auch wichtig und freue mich, wenn vor dem Gottesdienst hier in der Gemeinde gebetet wird, weil das ein wichtiger Dienst ist. Es kann sein, dass eventuell hier von der Kanzel einigermaßen eindeutig gepredigt wird, aber das ist keine Garantie dafür, dass am Ende was Vernünftiges rauskommt. Der Teufel schläft auch nicht und er nutzt Gelegenheiten, damit andere das Evangelium nur unvollkommen hören oder verdreht hören und das Evangelium missbraucht wird und am Ziel vorbeischießt. Deswegen möchte ich euch wirklich ermutigen zum Gebet. Ich möchte nur ein paar kurze Gedanken weitergeben, wie der Missbrauch des Evangeliums noch geschehen kann. Missbrauch geschieht, wenn ich durch meinen Dienst für den Herrn, für mich selber Anerkennung suche. Eine große Gefahr in der Verkündigung ist, dass wenn der Verkündiger mehr Ehre bekommt als der Herr, Paulus und Barnabas haben das verstanden, gell? Das können wir hier lernen. Sie reagieren entsetzt und zerreißen ihre Kleider bei dem Gedanken, dass sie jetzt geehrt werden sollen. Wenn der Paulus später in Athen beschimpft wird als Schwätzer und die Leute sagen zu ihm, was bist denn du für ein Schwätzer, das lässt ihn einigermaßen cool. Aber wenn jetzt der Herr, wenn er jetzt Ehre bekommen soll und er auf das Podest stellen soll, das regt ihn fürchterlich auf. Bei uns ist es oft umgekehrt. Wir geraten leicht aus der Fassung, wenn unsere eigene Ehre angegriffen wird. Aber uns lässt es meistens cool, wenn Gottes Ehre in den Schmutz gezogen wird. Wenn wir gelobt werden und irgendwo erhoben, das haben wir ganz gern. Aber wenn Gott erniedrigt wird, weiß nicht, vielleicht ist es bei euch nicht so. Wenn immer wir dem Evangelium dienen, um eigene Ehre und Anerkennung zu finden, dann missbrauchen wir das Evangelium. Und oft missbraucht man das Evangelium, um seine eigenen selbstsüchtigen Wünsche auszuleben. Dass er sagt, ja, ich stehe ja unter der Gnade, ich habe den Herrn Jesus angenommen, ich bin errettet, der Himmel gehört mir sowieso, also kann ich tun und lassen, was ich will. Ich mache das, was mir Spaß macht. Wenn ich die Gnade dafür ausnutze, mein egoistisches Leben zu leben, dann ist das Missbrauch. Oder Missbrauch des Evangeliums geschieht natürlich auch durch falsche Lehre. Zum Beispiel, wenn einer sagt, wer wirklich glaubt, der wird nicht krank. Oder wenn einer krank bleibt und nicht geheilt wird, dann hat er zu wenig Glauben. Das kann ich so von der Bibel nicht ableiten. Was mache ich mit Personen wie Hiob? Und eine Festung in unserer Gesellschaft ist mit Sicherheit auch die Evolutionstheorie. Das ist in den Köpfen von vielen Menschen verankert. Dass alles Leben sich aus primitiven Lebewesen weiterentwickelt hat bis zum vollkommenen Menschen. Und angenommen, wir haben solche Menschen vor uns und wir geben das Evangelium weiter, so wie es der Paulus hier macht, in Vers 15. Und Und er sagt, wir verkündigen euch, dass ihr euch bekehren sollt von diesen nichtigen Götzen zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Er hat's gemacht. Und jetzt könnte man auf den Kurzschlussgedanken kommen, aha, jetzt nehme ich diesen Gedanken und ich verneine ihn ja nicht, also hat Gott die Evolution gebraucht. Er hat alles geschaffen, er hat es in ein günstiges Umfeld gesetzt und jetzt innerhalb von Millionen, Milliarden Jahren hat er das benutzt, um aus einfachen Einzellern den Menschen zu entwickeln. Aber die Heilige Schrift sagt, das ist Missbrauch des Evangeliums, denn das Evangelium sagt, der Tod kam durch die Sünde in die Welt. Und die Evolutionslehre braucht den Tod als Programm. Um überhaupt den Menschen zu entwickeln, haben vorher Millionen, Milliardenfach Tiere, Lebewesen sterben müssen. Weil der Stärkere den Schwächeren ausrottet. Das Evangelium fordert, wie es Vers 15 sagt, bekehrt euch von diesen falschen Gedankenbilden hin zu dem lebendigen Gott. Und es geht im Glauben an das Evangelium immer um ein Abkehren von alten Gedankenmustern, von falschen Religionen, von okkulten Praktiken hin zu dem lebendigen Gott, zu einer radikalen Auslieferung an Jesus. In Philipper 3, Vers 8 sagt Paulus, ja wirklich, ich achte alles für Schaden. Ich achte alles für Verlust, was ich früher gedacht habe, jetzt um der Erkenntnis des Christus willen, meines Herrn und dessen willen ich alles eingebüßt habe und alles für Dreck achte, was ich früher gedacht und getan habe. Der Lahme hatte verkrüppelte Füße, manche Christen haben einen verkrüppelten Glauben und ich glaube, das Zweite ist schlimmer. Ich denke, der Text, um das zusammenzufassen, nochmal fordert uns auf, dass wir uns völlig dem Evangelium unterordnen. Das Evangelium hat die Macht, dein Leben zu verändern, aber immer im guten Sinne. Gott hat keine schlechten Gedanken mit uns. Seine Gedanken sind rein und edel und ehrbar und zielen auf die Liebe. Das Evangelium hat die Macht, dein Leben zu verändern. Es weckt in uns das Vertrauen zu Jesus und es möchte, dass sich dieses Vertrauen auch weiter zeigt in Glaubensschritten, dass wir Schritte, praktische Schritte im Glauben im Alltag tun. Wir lesen und hören ein Wort im Glauben und das Wort wirkt an uns. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Bibel auch lesen. Und das Zweite, wir haben allerdings auch die Macht, das Evangelium zu verändern, zu missbrauchen. Das kann bewusst oder unbewusst geschehen. Wenn wir hier deutlich Gottes Wort weitersagen, dann ist es keine Garantie dafür, dass am Ende was Vernünftiges rauskommt. Deswegen lasst uns dafür beten. Für die Verkündiger oder wenn wir die Möglichkeit haben, anderen etwas von dem weiterzusagen. Beten wir für uns selbst und auch für die Geschwister, die den Auftrag haben, Gottes Wort zu verkündigen. Amen.